Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, der ist und der war und der kommen wird. Die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich begrüße Sie herzlich zu dieser Bußandacht im diesjährigen Advent. Die Bußandacht ist eine Vorbereitung auf die sakramentale Beichte, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die wir immer wieder dringend benötigen. Die sakramentale Gnade, die nicht nur die Schuld vergibt, sondern die eben auch die Wunden und die Verletzungen der Sünde heilt. Wir nehmen in unserer Zeit, und das schon seit sehr langer Zeit, seit Jahrzehnten eigentlich schon, die Sünde nicht mehr ernst. Das ist alles mehr oder weniger eine Bagatelle und das wird alles dann so glatt gebügelt oder für glatt erklärt unter Berufung auf die Barmherzigkeit Gottes. Aber damit täuschen wir uns selbst. Gehen wir beichten. Ich kann es Ihnen nicht dringend genug und überhaupt jedem dringend genug ans Herz legen. Das, was wirklich heilt, das, was wirklich den Menschen rettet, das ist die sakramentale Gnade. Und nicht nur sozusagen ein anonymes äußeres Verhalten. Deswegen ist auch die Mitte der Bußandacht eben die Gewissenserforschung, die ein wenig helfen soll bei einem selbst oder damit jeder bei sich selbst da etwas klarer sehen kann, besser sortieren kann und so insofern auch besser disponiert ist für den Empfang dieser Gnade. Sie wissen, und ich sage es immer wieder und ich muss es leider sagen, dass es in der Bußandacht eben keine Absolution gibt. Es gibt eine Vergebungsbitte, aber nicht diese sakramentale Vergebung. Die gibt es nur im Bußsakrament, wo ich mich dem Gericht Gottes stellen muss, meine Sünde bekennen muss, was eigentlich zur Würde eines jeden Menschen gehört, weil er ein sittliches Wesen ist und deswegen nicht nur verantwortlich ist für das, was ihm gelungen ist und auch gar nicht in Abrede gestellt werden soll, sondern eben auch das, was ihm gerade nicht gelungen ist, wo er versagt hat, gerade auch sich selbst versagt und verweigert hat, der Liebe Gottes im Ungehorsam und in der Sünde. So lasset uns beten. Biete auf deine Macht, o Herr, unser Gott, und komm uns zu Hilfe mit göttlicher Kraft, damit durch dein gnädiges Erbarmen bald das Heil kommt, das unsere Sünde noch aufhalten. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Wir hören eine Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja. Eine Stimme ruft, bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste, baut in der Steppe eine ebene Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll sich heben und jeder Berg und Hügel sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden und was hüglich ist, werde eben. Dann offenbart sich die Herrlichkeit des Herrn. Alle Sterblichen werden sie sehen. Ja, der Mund des Herrn hat gesprochen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, diese Worte aus dem Buch des Propheten Jesaja sind Ihnen schon von Kindesbeinen an wohl bekannt. Dieser Aufruf, die Wege für den Herrn zu ebnen und dem Herrn einen Weg zu bahnen durch die Wüste. Wohin soll denn dieser Weg führen? Das ist ja immer die Frage bei einem Weg. Wo geht's denn dahin? Wo führt denn der Weg hin? Der Weg soll führen in unser Herz, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Es ist der Weg, den Gott selbst beschreiten will, der immer im Kommen ist. Ich habe am vergangenen Sonntag sehr deutlich davon gesprochen, dass Gott nicht nur einmal gekommen ist in Bethlehem und dass er ein zweites Mal wiederkommen wird am Ende der Zeiten, sondern dass Gott immer im Kommen ist, gerade eben auch in den Mysterien der Sakramente, in der Taufe, in der Heiligen Messe in einer ganz besonderen Weise und dass es für diesen Herrn immer nur ein und dasselbe Ziel gibt, nämlich das Herz des Menschen. Die Option Gottes, die einzige Option Gottes, ist kein anderer als der Mensch. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Sie, jeder einzelne von Ihnen, ist für den lieben Gott die allererste Wahl. Das ist im Grunde genommen ein Satz, der uns nicht mehr ruhig sitzen lassen könnte. Ja, ich bin allererste Wahl Gottes. Was fühlen wir uns gebauchpinselt, wenn der Bürgermeister mit der Urkunde kommt, mit einer Glückwunschurkunde? Was wird da alles ins Werk gesetzt? Was wird da alles vorbereitet? Oh, liebe Leute, wird alles auf die Seite geschoben. Da muss man noch mal zum Friseur gehen, da sitzt man den ganzen Tag dort, trägt einen Haufen Geld hin, damit man auch schön geputzt ist. Aber wenn man den Menschen sagt, Sie sind erste Wahl Gottes, ist das ziemlich kalter Kaffee. Ist das nicht erstaunlich? Das ist eigentlich auch erschütternd. Erschütternd auch deswegen, weil Gott im Grunde genommen für die moderne Gesellschaft, sage ich einmal, eine Nullnummer ist. Und das ist eigentlich schon eine Todsünde. Das gehört zu den furchtbarsten Sünden überhaupt. Gott als Nebensache, wenn überhaupt noch. Er liebt uns so sehr, dass er sich für uns dahingibt in seinem Sohn Jesus Christus. Dass er für uns einen Verbrechertod stirbt, weil wir in den Augen Gottes durch die Sünde zu Verbrechern geworden sind. Denn das, was geschieht mit Jesus Christus am Karfreitag, ist nichts anderes, als wenn wir gewissermaßen in einen Spiegel hineinschauen und uns selbst in ihm sehen. Nur er übernimmt alles für uns. An unserer Stelle, stellvertretend für uns, weil wir erste Wahl sind für ihn, weil er Sehnsucht hat nach uns und weil er in unseren Herzen regieren möchte, weil er auf dem Thron unseres Herzens, und da steht nur einer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, gibt nicht mehrere Throne, die wir aufstellen können in unserem Herzen. Nicht Gott und dem Mammon, nicht Gott und der Welt. Nicht sowohl als auch, sondern nur entweder oder. Und wo Gott nicht die einzige Option für uns ist, da wird er sich sehr diskret, aber auch ganz bestimmt zurückhalten. Er wird kein Lamento machen, um auf dem Thron unseres Herzens zu sitzen. Er wird sagen, nur dann, wenn du das wirklich willst, wenn du wirklich die Türen deines Herzens aufmachst, wenn du dich von allem radikal trennst, was dich von mir trennt, alle Gebundenheiten, falschen Gebundenheiten an dieser Welt, alle Gefesseltheiten an die Schöpfung, all das, wo du irgendetwas oder irgendeinem auch nur den Vorzug gibst vor mir. Von daher wird dieses Bild auch ganz klar jetzt, das uns bekannt ist. Jedes Tal soll sich heben und jeder Berg und Hügel sich senken. Räume alles weg, was du da aufgetürmt hast zwischen dir und mir, sagt der Herr, damit ich nicht über deine ganzen Müllhaufen drübersteigen müsste. Das tue ich nicht. Sondern ich erwarte von dir, dass du dich auf mich mindestens doch genauso freust, ja mehr freust, als wenn der Bürgermeister mit der Urkund käme. Da liegt kein Helmchen mehr auf dem Weg. Da steht das Tor auf, da steht die Tür auf, kann es auch noch so kalt sein. Da sind alle Berge abgetragen. Und damit er nicht noch stolpert, sind auch noch vielleicht irgendwelche Unebenheiten ausgefüllt, damit es gerade geht und nichts passiert. Er könnte sich ja der Fuß verstauchen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, damit haben Sie genau dieses Bild einmal übersetzt. Jedes Tal soll ausgefüllt und jeder Berg und Hügel abgetragen werden. Ja? So wie die Leute für den Baumeister und seine Urkund die Türen aufreißen. Der muss gar nicht mehr gucken, wo geht's denn hin. Der braucht bloß durch die offenen Türen durchzulaufen, steht er vor dem Geburtstagskind oder vor der Jubilare oder wem auch immer. So muss es sein für den Herrn an jedem Tag. Das muss für uns eigentlich ein tägliches Fest sein. Könnte es sein, müsste es sein. Allerdings müssen wir uns dann darauf auch einlassen. Der Herr braucht keinen Anlass, zu uns zu kommen. Kein Geburtstag, kein Jubiläum, nicht irgendetwas Besonderes. Weil wir, jeder Einzelne von uns, für ihn jeden Augenblick etwas ganz Besonderes sind. Da bleibt jeder besondere Anlass ganz, ganz weit zurück. Vielleicht, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, rumort's in dem einen oder anderen von Ihnen, weil ich wieder einmal die Beispiele ganz nahe herbeihole, die uns ja alle so sehr bekannt sind und die von keinem eigentlich, ohne einem zu nahe treten zu wollen, angezweifelt werden in ihrer Richtigkeit. Wahrscheinlich wird das kaum jemand für eine schöne Ansprache halten, die ich jetzt Ihnen gehalten habe. Und warum nicht? Weil Sie nur das hören, was Ihnen da nicht behagt hat. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich habe Ihnen gesagt, Sie, jeder einzelne von ihnen, ist für den lieben Gott was Einzigartiges, was ganz Besonderes. So besonders, dass er keinen besonderen Anlass braucht, um zu ihnen kommen zu wollen. Jeden Tag, jede Minute, jeden Augenblick hat er Sehnsucht nach ihnen. Ist das nicht eine sehr frohe Botschaft? Würde ich eigentlich schon meinen. Jedenfalls habe ich sie so für sie gemeint. Wollen wir jetzt einmal diese Gewissenserforschung halten, die in einer ganz besonderen Weise einen Einblick in unser Herz, ja in unsere Seele geben soll. Wie präsent ist mir eigentlich diese Wahrheit, dass ich die erste Option Gottes bin? Allererste Wahl für ihn. Dass ich für ihn so etwas Besonderes bin, dass er ständig Sehnsucht hat nach mir und diese Sehnsucht stillen möchte und dazu keinen besonderen Anlass braucht. Kein Jubiläum, keinen runden Geburtstag, sondern nur offene Türen unseres Herzens. Kann ich mich noch an meine erste große Liebe erinnern? Zu einem Mädchen, zu einem jungen Mann. Wie waren das damals? Große Liebe. Habe ich da geglüht für meine Verehrte, für meinen Verehrten? Wahrscheinlich. Glüht mein Herz so für den lieben Gott? Ist er meine erste Liebe? Oder wie hochtemperiert ist mein Herz? Wie hochgestimmt bin ich eigentlich bei dem Gedanken an Gott? Wie viel Zeit erübrige ich denn eigentlich für ihn jeden Tag? Erübrige ich überhaupt Zeit für ihn? Fürs Gebet? Wenig Zeit? Paar Augenblicke? Paar Minuten? Oder vielleicht auch doch eine Stunde wenigstens. Oder noch länger. Wie lange halte ich es eigentlich bei ihm aus? Und mit ihm aus? Denke ich nur von Pflicht her, schnell eine Pflicht erfüllen, rasch, 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 um dann den Heiland so schnell wie möglich wieder los zu sein? Oder ist mein Verhalten zu ihm von der Liebe bestimmt? dass ich mich freue, wenn ich bei ihm sein darf, bei ihm ausruhen darf, ihn vielleicht einfach nur anschauen darf, ohne was machen zu müssen, ohne was leisten zu müssen, einfach nur da sein zu dürfen, mich anschauen zu lassen von ihm und ihn nur anschauen. Habe ich mich in meinem Leben eigentlich schon einmal klar für Gott entschieden? Oder laufe ich halt so mit, unauffällig, macht man halt so? Der Herr hat einmal gesagt gegenüber der Gemeinde von Laodicea: Du bist weder heiß noch bist du kalt. Wärst du doch heiß oder kalt, er würde sich sogar die Kälte wünschen. Aber weil du lau bist, will ich dich ausspeien aus meinem Munde. Weder heiß noch kalt, weder Fisch noch Fleisch, weder ja noch nein. Sondern eben gerade so, wie es im Moment gerade passt. Das, was man Opportunismus nennt. Darf ich das vielleicht auch einmal sagen? Opportunismus ist nicht nur für den lieben Gott ein Ekel, sondern auch für eine Gesellschaft. Totalitäre Regime stützen sich auf Mitläufertum und Opportunisten. Die Parteigänger sind relativ wenige. Aber das Heer der Mitläufer, das stützt ein Regime. Woran hängt eigentlich mein Herz? Was nimmt eigentlich meine Gedanken in Anspruch? Woran hängen meine Gedanken? Tue ich das, was ich in dieser Welt natürlich auch zu tun habe, von ihm her, zu seiner je größeren Ehre und Verherrlichung, ihm zu lieb? Wie gekränkt, wie beleidigt, wie verletzt wäre ich eigentlich, wenn andere Leute mich so behandelten, wie ich den lieben Gott behandle. Erst recht, wenn sie vielleicht von mir schon Gutes erfahren haben, vielleicht sogar schon sehr viel Gutes. Wie steht es eigentlich mit meinem unbedingten Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes und auch meiner Bereitschaft, ihn zu erfüllen? Versuche ich, unangenehmen Verpflichtungen aus dem Weg zu gehen? Das heißt, ich erkenne ganz klar, dass Gott von mir das jetzt oder jenes verlangt, zu tun oder auch zu unterlassen. Und es schmeckt mir nicht. Ich tue es nicht oder ich tue vielleicht was anderes und erkläre das dann für den guten Zweck. Den will der liebe Gott nicht. Der sagt, mach, was ich dir sage. Ich weiß selbst schon, was ein guter Zweck ist. Braucht mir niemand von den Leuten zu sagen. Begnüge ich mich schon damit, dass Gott, wie ja auch so die Leute schon längst sagen, die Liebe ist und dass er auch barmherzig ist? Oder nehme ich diese Gnade und seine Barmherzigkeit auch im Bußsakrament an, in Empfang? Wer das nur sagt, Gott ist barmherzig, aber selbst nicht beichten geht, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der belügt sich selbst. Das sind diese Billigphrasen, die nur zum eigenen Schaden sind. Wie ist es mit dem Besuch der Heiligen Messe? Gehe ich jedenfalls jeden Sonntag zur Heiligen Messe und feiere diese auch anständig mit? Oder ist das halt auch nur Pflichterledigung? Gott will gegenüber sich selbst keine Pflichten erledigt haben. Er ist nicht irgendeine Nummer, sondern er ist Person. Er will nur geliebt werden. Wie präsent ist mir eigentlich in meinem Alltag, dass ich Christ bin, dass ich Mitbürger der Heiligen bin und Hausgenosse Gottes? Dass ich Glied des Leibes Christi, der Kirche bin. Das heißt, der Kirche, die nicht nur weltumspannend da ist, sondern eben auch die Ewigkeit umfasst. Dass da auch die Verstorbenen noch reingehören, die Heiligen, wie die auch die armen Seelen, die im Fegefeuer sind. Nur die nicht mehr, die in der Hölle sind. Bemühe ich mich eigentlich, geistlich zu wachsen? Wir haben jetzt auch bald wieder Jahreswechsel. Da werden die Leute wieder sagen, ja, gell, Prost Neujahr und alles Gute, Hauptsache Gesundheit. Und sie werden dafür auch keinen Widerspruch ernten, weil im Allgemeinen die Gesundheit des sterblichen Leibes so ziemlich als das höchste Gut angesehen wird. Wie steht es eigentlich um die Gesundheit meiner Seele? Bin ich nur Leibbesorger oder bin ich auch mein Seelsorger? Dass ich mich vornehmlich auch um das Wohl meiner Seele kümmere. Und da sage ich noch einmal, wer nicht beichten geht, der ist seiner Seele ein großer, vielleicht der größte Feind. Hat das diese Wahrheit, dass ich Mitbürger der Heiligen und Hausgenosse Gottes schon in diesem Leben, in dieser Welt bin, auch Auswirkungen auf mein Verhältnis zu Staat und Gesellschaft, was die Anschauung der Gesellschaft betrifft, was die Maßstäbe der Gesellschaft betrifft. Kann ich von mir behaupten, ja, ich gehorche Gott mehr als den Menschen. Wie ist eigentlich mein Verhältnis zur Welt? Inbegriff der Welt ist ja vor allen Dingen Geld, Reichtum, Vermögen, Ansehen. Wie wichtig sind mir diese Dinge? Bin ich darauf erpicht, möglichst materielle Vorteile zu erreichen? Dabei ist noch nicht einmal die Frage nach legal oder illegal. Illegale Vorteile sind erst recht verwerflich. Aber allein schon, dass ich darauf ein besonderes Augenmerk richte, auf das Materielle, statt auf das Geistliche. Ich bin doch ein geistlicher Mensch. Das ist doch das, was mich zuallererst einmal bestimmt. Doch nicht mein sterblicher Leib. Ja, wie wichtig ist mir Geld, Vermögen, materieller Besitz? Wie wichtig ist mir das Ansehen bei den Leuten? Ist mir das die Zustimmung, das Lob anderer Leute wichtig? Oder sage ich mir, ob die Leute mich loben oder ob sie mich tadeln, das ist mir wurscht. Es genügt mir, dass Gott mich anerkennt. Und was anderes will ich nicht anstreben. Ist Gott mit mir zufrieden? Und wenn er der Einzige wäre, der mit mir zufrieden ist, würde mir das genügen? Es müsste mir genügen. Bin ich eigentlich unparteilich? Vielleicht mag der eine oder andere denken, puch, das ist so eine komische Frage. Was soll denn das jetzt? Liebe Brüder und Schwestern, wir hören eine ganz wichtige Frage. Parteilichkeit bringt Spaltung, gerade auch innerhalb einer Gemeinde. Oh, was gibt's da für Krüppchen und Klüngel? Die halten zusammen wie Pech und Schwefel. Und da kommt auch keine Wahrheit dagegen an. Das geht dann nach dem Prinzip, auf den oder die lass ich nichts kommen. Haben Sie schon mal den Ausdruck gehört? Das ist unchristlich. So wunderbar das vielleicht klingen mag, so heroisch das vielleicht klingen mag. Das ist subjektiv. Es geht nicht um Personen, es geht um die Wahrheit. Oder es muss darum gehen. Klüngel, Krüppchen, elitäres Gehabe spaltet, zerstört. Eine solche Gemeinde kann geistlich nicht fruchtbar sein und versperrt auch den Himmel, ich darf das mal so sagen. Kann ich mir Kritik einfach auch einmal nur anhören, um sie dann auf ihre Berechtigung zu überprüfen, um mich eventuell dann vielleicht auch zu ändern, wo ich sagen muss, geschmeckt hat mir diese Kritik nicht, aber wenn ich mir so recht überlege, Mann, muss ich sagen, ist gar nicht so falsch, vielleicht sogar viel richtig, vielleicht sogar alles richtig dran. Also muss ich in diesem Punkt mal den Hebel umlegen. Wäre ich dazu bereit? Oder gucke ich den jetzt nicht mehr an, der mich auf einen Mangel oder einen Fehler aufmerksam gemacht hat? Das ist übrigens eine Pflicht, die die christliche Verantwortung auferlegt. Bin ich rechthaberisch? Kann ich Fehler eigentlich unumwunden zugeben? Kann ich aufrichtig um Verzeihung bitten? Tue ich das auch? Oder versuche ich sowas auszusitzen? Übermorgen ist alles vorbei. Gehen wir uns mal zwei, drei Tage aus dem Weg und dann geht's wieder weiter. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Unrecht verletzt den, der Unrecht tut, wie auch den, dem Unrecht geschehen ist. Und Unrecht, das nicht verziehen ist, für das man sich nicht entschuldigt hat, das nicht gesühnt ist, das buttert weiter. Das ist wie ein Krebsgeschwür. Und wenn Sie ein Krebsgeschwür haben, dann müssen Sie also entweder unter das Messer und dann müssen Sie noch eine Chemo und das ist alles äußerst unangenehm. So ist das auch bei der Sühne. Gesündigt wird nie zum Nulltarif. Und wer das meint, dessen Verletztheiten, die werden weiter buttern und sich zum Abszess auswachsen und Ursache für weitere Sünden dann werden. Wenn ich Ihnen so etwas sage wie Bußsakrament, sakramentale Gnade und von der Verletzung der Sünde, liebe Brüder und Schwestern, Mann, dann nicht um sie zu quälen. Das wäre schandmäßig, wenn ich diese Gesinnung hätte. Das wäre abscheulich. Das wäre für mich der glatte und direkte Weg in die Hölle. Gott bewahre mich davor. Ich habe den Eindruck, dass es Ihnen anderswo nicht gesagt wird. Und das ist schlimm. Wenn's die Priester nicht sagen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Politiker sagen's nicht. Deren Verantwortung ist es auch nicht, aber die der Priester schon. Ist meine Gesinnung eigentlich selbstlos? Da ich sage, ich und meine Familie und meine Vereinsleute, Stichwort, auf die lasse ich ja nichts kommen, sind nicht wichtiger als ich und jeder andere. Ich nehme mir keine Sonderrechte und Sondervergünstigungen vor. Ich setze mich nicht ab von jedem anderen, sondern ich sage, ich bin genauso Mensch wie die anderen auch und ich erwarte für mich und beanspruche für mich auch keine Sonderbehandlung. Bin ich ichbezogen oder bin ich selbstlos? Das ist genau das, was die goldene Regel sagt. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Oder wie es in der Bergpredigt heißt, umgekehrt formuliert, alles, was ihr von den anderen erwartet, dass sie euch tun, das sollt auch ihr ihnen tun. Bin ich eigentlich geistlich noch entwicklungsfähig? Oder halte ich mich für fix und fertig? Ich habe schon solche Äußerungen auch in der Gemeinde gehört. Leute, wo man sagen muss, Äußerungen von Leuten, wo man sagen muss, die halten sich für fix und fertig. Diesen Leuten könnte man eigentlich am besten den Tod wünschen. Das klingt jetzt grausam, klingt furchtbar, klingt schwer sündhaft. Nein, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Wer fix und fertig ist, ist offenbar ein Heiliger. Und wenn ein Heiliger stirbt, was passiert dann? Der geht in die ewige Herrlichkeit ein. Was ist da böse dran? Ganz im Gegenteil, was Besseres gibt es doch gar nicht. Also die Frage, strebe ich überhaupt noch nach Heiligkeit? Oder ist bei mir schon alles erledigt? Bin ich eigentlich in meinem Verhalten authentisch? Bin ich ich? Trete ich auf wirklich mit einem Profil, mit meinem Profil, mit meinem Gesicht? Habe ich eigentlich ein Gesicht? Oder bin ich nur eine Karikatur, ein Abziehbild ohne Profil? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es gibt Gesichter, die können Sie genau einer ganz gewissen Gruppierung zuordnen. Eins, wie es Anna, pausbäckig, immer strahlend, ohne jede Authentizität. Das sind keine Gesichter, das sind Karikaturen. Abziehbilder. Uns wie es Anna. Wissen Sie, das ist unwahrhaftig, so etwas. Das ist nicht echt. Das ist Theater, das ist gespielt. Das ist das, was eigentlich gemeint ist. Bin ich wirklich redlich, ehrlich, wahrhaftig, aufrichtig? Auch wenn man mir dann ansieht, dass ich vielleicht mal innerlich gar nicht so aufgeräumt bin. Das kann ja doch ohne weiteres sein. Wieso denn nicht? Oder unwahrhaftig, ja sogar scheinheilig. Oh, das gibt's ja in frommen Kreisen, gibt's ja die Scheinheiligkeit. In einer geradezu kultivierten, gepflegten Form. Versteckspielen sozusagen. Bin ich eigentlich einer, der mit offenen Karten spielt oder der also sich gern so im Halbschatten auffällt, dass man es nicht so genau erkennt. Das heißt in einem Evangelium, mit dem Gericht verhält es sich so, jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht. Versuche ich, Mängel auf Seiten meiner Mitmenschen zu meinem Vorteil auszunutzen aus ihnen Kapital zu schlagen. Es wäre ganz übel. Bin ich eigentlich auf das Gemeinwohl bedacht? Nicht nur das Gesellschaftliche, das auch, meine Verantwortung für Staat, Gesellschaft, Kommune und so weiter, eben aber auch für die Kirche als Ganzen. Die hat auch ein Gemeinwohl, denn deren Glied bin ich ja auch. Stütze ich die Gemeinschaft der Gläubigen oder destabilisiere ich sie sogar durch Abwesenheit? Bin ich versöhnungsbereit? Habe ich allen, von denen ich mir auch nur einbilde, verletzt worden zu sein, von Herzen verziehen? Habe ich eigentlich auch allen Verstorbenen von Herzen verziehen? Frevelhaft bittet, wer Gott um etwas bittet, auch gerade um Verzeihung, wenn er selbst nicht bereit ist, das auch seinem Mitmenschen, ob er noch lebt oder schon tot ist, zu gewähren. Wie stehe ich zum Leben? Trete ich wenigstens verbal für das Leben ein in unserer Kultur des Todes? Oder ist mir das eigentlich gleichgültig? Abtreibung. Empfängnisverhütung, all diese Dinge oder auch Euthanasie. Hat für mich das menschliche Leiden eigentlich einen Sinn? Oder stehe ich auf dem Standpunkt, ein Hund schläfert mal ein, und dem Menschen will man das nicht zugestehen. So oder so ähnlich haben Sie diesen Satz mit Sicherheit auch schon einmal gehört. Ist mir eigentlich klar, dass ich und die ganze Welt, die ganze Schöpfung durch Leiden und Tod erlöst ist und nicht durch Leistung? Dass Leiden erlöst ist durch das Leiden Christi. Dass Leiden einen Sinn hat, wenn ich diesen Sinn nur zulasse. Nämlich sogar einen miterlösenden Sinn. Das alles hat natürlich auch zu tun mit unserer sexuellen Kultur, die ja als Kultur gar nicht mehr zu bezeichnen ist, sondern einfach nur noch Sodom und Gomorra ist. Lebe ich gerade auch im sexuellen Bereich so, wie es der Schöpfer in der Schöpfungsordnung vorgesehen hat? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das müssen wir alle einmal wieder ganz deutlich zur Kenntnis nehmen. Und das ist mir ungeheuer wichtig. Ich bin gestern von jemand aufmerksam gemacht worden. Da gäbe es irgendwo einen Menschen, der im Sterben läge. Und jetzt drückt er damit heraus, dass er also schon jahrelang mit jemandem zusammenlebt und jetzt geht's also für die eine Seite ans Sterben. Weiß noch nicht mal mehr, ob er Weihnachten noch erlebt. So weit ist diese tödliche Krankheit inzwischen fortgeschritten. Und dann wurde mir gesagt, ja, angeblich habe der nicht gewusst, dass die ganze Sexualität nur in eine vor Gott gültige, sakramentale Ehe gehört und sonst eine schwere Sünde ist. Das wird heute nicht mehr gepredigt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Sie wissen, dass ich immer wieder darauf zu sprechen komme, aber das ist genau jetzt dieses gestrige Telefonat, das mich also wieder bis ins Mark erschüttert hat, auch der Grund, weshalb ich das einmal wieder ganz deutlich sage und nicht nur zu Ihrer Orientierung, von der ich hoffe, dass Sie sie sowieso haben, sondern dass Sie auch ganz klar dafür einstehen, das gehört eben auch zur Schöpfungsordnung, zur Erlösungsordnung Gottes und einstehen als Christ für die Wahrheit gehört auch, für diese Wahrheit einzustehen, die den gesamten sexuellen Bereich betreffen. Davon hängt das Gemeinwohl einer ganzen Gesellschaft ab. Was wir hier in Deutschland haben, das ist Sodom und Gomorra. Da gibt's überhaupt kein Fünkchen dran, schön zu reden. Und Deutschland wird dafür auch noch einmal die Rechnung präsentiert bekommen und nicht mehr bezahlen können. Da bin ich auch von überzeugt. Wie man sich sein Bett macht, so schläft man dann auch. Die Dinge sind alle nicht zum Nulltarif oder auch diese Dinge erst recht nicht zum Nulltarif zu haben. So wollen wir uns besinnen. Wir wollen uns fragen, wo es da bei uns hapert. Wo wir da unsere Schwachstellen haben. So wollen wir nun von Herzen alles bereuen. Und das bedeutet auch, uns radikal von der Sünde trennen wollen und sie in der Zukunft meiden wollen.